Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, einen schönen guten Morgen. Ja, ich habe wieder eine Kleinigkeit mitgebracht. Wie ihr seht, habe ich hier hinten einen Turm aufgebaut. Der gehört zu einem Spiel, Jenga heißt das. Und ich bräuchte jetzt mal einen Freiwilligen, der Lust hat, hier mit mir eine Partie Jenga zu spielen. Ja, man muss das Spiel nicht kennen, das ist ganz einfach. Es geht einfach nur darum, man muss immer einen Stein unten rauslösen und oben wieder drauflegen. Und bei wem der Turm umfällt, der hat verloren. Ja, komm nach vorne, Arne. Oberen drei Reihen keine Steine rausnehmen, ne? Sonst ist. Und nur mit einer Hand, ja. Da ist ein bisschen Geschicklichkeit gefragt bei dem Spiel. Je länger man hier dran zu Gange ist, umso wackeliger wird die Angelegenheit. Aber noch sind wir im relativ sicheren Stadium. Ja, langsam werden die Lücken weniger. Die Lücken mehr. Ah. Warte, Arne, lauf mal bitte noch nicht weg. Arne, ich brauche dich noch ganz kurz. Ich mache hier schon mal weiter. Es wäre super, wenn du den Turm noch mal aufbauen könntest. Ich brauche den gleich noch mal. Ja, ich lasse das jetzt erstmal kommentarlos so stehen mit diesem Spiel. Kommen da später nochmal drauf zurück. Gemeinsam Gott begegnen, ja, das ist ja der Titel der Predigt für heute. Das ist der zweite Teil unserer Predigtreihe zum Thema, wozu ist eigentlich die Gemeinde gut? Es gibt verschiedene Angebote für Christen. Manuel hat da letzten Sonntag schon darauf hingewiesen. Es gibt so viel, was man auch losgelöst von der Gemeinde nutzen kann. Und von daher ist es schon wichtig, sich mal die Frage zu stellen, warum ist es für einen Christen eigentlich gut und wichtig, sich verbindlich einer Ortsgemeinde anzuschließen? Es gibt viele Aspekte, die die Gemeinde auszeichnen und die die Gemeinde für uns unverzichtbar machen. Und die Begegnung mit Gott ist eben ein Punkt, wofür die Gemeinde gut ist, wofür die Gemeinde da ist. Und wir begegnen Gott ja in der Gemeinde auch wirklich in vielerlei Art und Weise. Wir begegnen Gott in der Predigt, weil Gott durch die Predigt, durch sein Wort zu uns spricht, in unser Leben spricht und dadurch Veränderungen in unserem Leben bewirkt. Aber diese Frage hat Manuel letzte Woche auch schon aufgeworfen, brauche ich dafür eigentlich Gemeinde? Es gibt so viele gute Predigten im Internet, auf die ich zurückgreifen kann. Wir selbst stellen Woche für Woche unsere Predigten in einem Predigt-Podcast online. Da brauche ich doch die Gemeinde eigentlich gar nicht mehr, um Gott in der Predigt zu begegnen. Ein weiterer Aspekt, wodurch wir Gott begegnen, ist die Anbetung. Ja, wir kommen hier in der Gemeinde zusammen, um Gott anzubeten, in Worten und in Liedern. Ja, aber wenn wir uns das mal genau angucken, wir singen hier vielleicht 6 oder 7 Lieder. Davon gefällt mir dann die Hälfte gar nicht, ja, weil die entweder in Englisch sind oder weil die einfach aus dem falschen Liederbuch sind oder weswegen man sonst noch gegen Lobpreislieder sein kann. Da komme ich dann gar nicht in die richtige Anbetungsstimmung. Ja, da ist es doch viel einfacher, wenn ich das zu Hause mache, wenn ich mir zu Hause eine Lobpreis-CD einlege, da sind dann auch die richtigen Lieder drauf und da kann ich dann lauthals mitschmettern und kann Gott in einer Art und Weise anbeten, die für mich angenehm ist. Wodurch begegnen wir Gott noch in der Gemeinde? Ja, durch die Gemeinschaft mit anderen Christen, indem wir zusammen unterwegs sind, indem wir uns gegenseitig unterstützen, aber auch ermahnen. Ja, aber wieder die Frage, brauche ich dafür eigentlich die Gemeinde? Ich kann mir doch auch die Leute eigentlich nach Hause einladen. Da habe ich dann auch die Möglichkeit zu entscheiden, wen ich einlade. Diesen Einfluss habe ich in der Gemeinde überhaupt nicht. Ich will ja längst nicht jeden sehen, dem ich in der Gemeinde begegne und erst recht nicht mit jedem reden. Und wenn ich das zu Hause mache oder im Hauskreis, dann kann ich mir aussuchen, wer da kommt. Das ist doch eigentlich viel angenehmer. Also ihr merkt, worauf das hinausläuft. Ja, all die Dinge, von denen wir sagen, dass Gemeinde auszeichnet, dass es wichtig ist, können wir theoretisch auch losgelöst von der Gemeinde erleben. Es ist sogar viel einfacher und viel stressfreier, wenn wir das alleine machen. Wenn wir uns zu Hause unseren eigenen Gottesdienst selbst gestalten. Da ist dann keiner anderer Meinung als ich. Ja, es gibt keine lästigen Diskussionen über irgendwelche theologischen Fragen. Das, was gültig ist, das, was richtig ist, ist das, was ich denke. Alles andere braucht mich überhaupt nicht zu interessieren. Ein weiterer Vorteil ist, ich kann mir die Predigten aussuchen, die ich hören will. Endlich Schluss mit Langeweile. Ja, die Prediger, die mir zu theoretisch und zu theologisch sind, die höre ich einfach gar nicht. Endlich Schluss mit unangenehmen Fragen, die Predigtthemen, die unangenehm werden können, weil sie mich vielleicht in meiner persönlichen Freiheit beschränken können. Die lasse ich einfach aus. Die höre ich mir gar nicht an. Also ich kann es mir schon ganz schön einfach machen mit meinem Glauben. Aber es ist tatsächlich so einfach. Begegne ich Jesus wirklich, wenn ich so mein Christsein lebe? Ich denke nicht, oder ich denke mal zumindest nur sehr eingeschränkt. Und damit kommen wir zu dem Thema, was uns heute beschäftigt. Die Gemeinde als Tempel. Die Gemeinde wird im Neuen Testament als ein Tempel bezeichnet. Und der Tempel war zur Zeit des Alten Testaments und auch in der Zeit, in der Jesus gelebt hat, der Ort, an dem die direkte Begegnung mit Gott stattfand. Also wenn die Gemeinde ein Tempel ist, dann muss sie auch eine ganz besondere Rolle dabei spielen, dass wir Gott begegnen. Und dazu lese ich ein paar Verse aus dem Epheserbrief vor, aus Kapitel 2, die Verse 19 bis 22. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und die Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingebaut, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Das ist eine recht ungewöhnliche Aussage hier. Ja, zunächst mal heißt es, dass die Gemeinde ein geistlicher Tempel ist. Also es geht gar nicht mal um das Gebäude. Ja, und das ist auch gut so, weil sonst könnten wir ja bei einer Gemeindegründung, die sich meinetwegen in der Schule trifft, gar nicht von einer Gemeinde reden, weil die gar kein Haus hat. Aber das Haus ist nicht entscheidend. Beim Tempel Gottes handelt es sich um ein geistliches Gebäude. Und die Aussage wird noch verrückter. Ja, dieses geistliche Gebäude wird aus Menschen gebaut. Das steht in Vers 22. Und an diesem Vers wird außerdem deutlich, dass dieser Tempel noch überhaupt nicht fertig ist. Dass sich dieser Tempel noch im Bau befindet. Und das heißt, dass die Predigt heute für jeden Einzelnen, der hier ist, wichtig ist. Denn Jesus möchte dich in diesen Tempel einbauen. Es gibt eine Person, die wahrscheinlich wie keine andere dazu geeignet ist, dieses Bild vom Tempel zu verstehen und zu verdeutlichen. Und das ist Petrus. Ja, dazu lese ich noch einen Bibeltext vor aus dem Matthäusevangelium. Aus Kapitel 16, die Verse 13 bis 18. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie, manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Das ist ein ganz wichtiger Text, den wir hier gelesen haben, weil es hier um den Beginn der Gemeinde geht, um das Fundament, auf das alles aufgebaut wird. Ja, das ist der erste Punkt meiner Predigt, das Fundament des Tempels. Jesus wird hier in diesen Versen zum ersten Mal von seinen Jüngern bewusst als Sohn Gottes bezeichnet. Und Petrus macht das als Sprecher des Jüngerkreises deutlich. Er sagt, Jesus, du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias. Und diese Aussage, die hat der Petrus sich reiflich überlegt. Das ist gründlich überlegt und reiflich reflektiert. Jesus ist zwar vorher schon mal von seinen Jüngern als Sohn Gottes bezeichnet worden, aber das war immer im Nachklang eines Wunders. Hier geht jetzt kein Wunder voraus. Die Jünger führen einfach eine ganz normale Unterhaltung mit Jesus. Sie unterhalten sich darüber, was die Menschen denken, wer Jesus ist. Und bei der Gelegenheit fühlt Jesus den Jüngern auch mal auf den Zahn und fragt nach, was denken sie eigentlich? Also hier ist jetzt keine besondere Euphorie im Spiel, das ist einfach ein ganz normales Gespräch, was die führen. Das Besondere an diesem Bekenntnis von Petrus ist jetzt, dass es zu der Zeit, in der Petrus das sagt, eigentlich die höchste Form ist, in der ein Mensch seine Zugehörigkeit zu Jesus ausdrücken konnte. Ja, vor der Kreuzigung und der Auferstehung und dem Empfang des Heiligen Geistes, da gab es noch nichts anderes. Es gab keine Taufe, so wie wir das heute kennen. Und von daher gehen etliche Ausleger davon aus oder sagen, dass der Petrus der erste Christ gewesen ist. Und ein Indiz dafür kann sein, dass Jesus jetzt hier an dieser Stelle zum ersten Mal überhaupt die Gemeinde erwähnt. Also wenn Petrus als der erste Christ verstanden wird, als der erste, der sich mit voller Überzeugung hinter Jesus stellt, dann beginnt damit die Gemeinde. Und Petrus ist das erste Mitglied in der Gemeinde von Jesus. Und jetzt kann die Gemeinde weiter wachsen. Und in dieser Gemeinde, die Jesus bauen will, da bekommt der Petrus eine ganz besondere Aufgabe. Ja, Petrus ist der Fels und auf diesen Fels soll die Gemeinde aufgebaut werden. Wichtig ist, diese Rolle bekommt nicht Simon, also nicht der alte Mensch, sondern diese Rolle bekommt Petrus, der neue, der von Gott erneuerte Mensch. Das heißt, das ist eigentlich hier die Geburtsstunde auch des Namens Petrus. Ja, hier bekommt der Name Petrus seinen Sinn und seine Bedeutung. Petrus leitet sich von dem griechischen Wort Petros ab, das bedeutet Stein oder Fels. Und dadurch, dass Jesus Petrus diesen Namen gibt, schafft er was völlig Neues. Also er greift hier nicht auf was Bestehendes zurück, den Namen Petrus gibt es nicht. Der taucht nirgendwo auf. Auch der aramäische Name Kephas, der das Gleiche bedeutet, hat keine Vorgeschichte, der taucht irgendwann 5 vor Christus mal auf, aber sonst gibt es diesen Namen einfach nicht. Jesus schafft hier was völlig Neues. Der Name Petrus ist kein Eigenname, sondern der Name Petrus soll die Funktion von Petrus ausdrücken. Ja, Jesus sagt hier, du bist Simon und ich gebrauche dich als Petrus. Ja, warum bekommt Petrus diese besondere Aufgabe? Was prädestiniert ihn dafür, diese Aufgabe wahrzunehmen? Diese Aufgabe ist eine direkte Reaktion auf das Bekenntnis von Petrus und sie hängt damit natürlich auch damit zusammen. Ja, weil Petrus diese Erkenntnis als erster mit voller Überzeugung ausgesprochen hat, deswegen ist er eine tragende Stütze in der Gemeinde. Petrus ist der Erste, der in dieser Weise in die Gemeinde eingefügt wird. Und Petrus ist enorm wichtig, weil er ein Augen- und Ohrenzeuge ist von dem, was Jesus getan hat. Er ist also ein glaubhafter Zeuge, weil er von Anfang an dabei gewesen ist. Ja, und jetzt komme ich auf das Jenga-Spiel zurück, was wir am Anfang gespielt haben. Daran wollte ich was deutlich machen. Ja, bei diesem Spiel ist es ja so, je weiter man nach unten kommt, umso schwieriger ist es, die Steine rauszulösen und oben wieder draufzulegen. Deswegen würde man ja eigentlich lieber von oben die Steine wegnehmen. Und deswegen gibt es diese Regel, dass man eben aus den ersten 3 Reihen keine Steine rausnehmen darf. Warum ist es schwieriger, einen Stein von unten rauszunehmen? Das ist ganz klar. Je tiefer man kommt, umso mehr Last liegt auf diesem Stein. Im übertragenen Sinne könnte man sagen, umso mehr Verantwortung ruht da drauf. Ja, trotzdem kann man Steine da rausnehmen. Das kann ich euch gerne mal zeigen. Also ich kann von hier unten Steine rausnehmen. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Das funktioniert. Ich kann diesen Stein, den ich jetzt rausgenommen habe, auch einfach problemlos durch einen anderen ersetzen. Das ist auch kein Problem. Und das hat in der Gemeinde auch funktioniert. Ja, wenn wir jetzt wieder den Schritt zurück machen, Petrus ist ja nicht der Einzige, der die Gemeinde trägt. Petrus hat eine besondere Rolle. Aber wir wissen aus dem Neuen Testament, die Gemeinde ruht auf dem Zeugnis der Apostel und der Propheten. Ja, das ist das Fundament der Gemeinde, nicht nur Petrus. Petrus hat eine besondere Funktion, aber er ist nicht der Einzige. Jesus hat sich 12 Jünger ausgesucht. Und von diesen 12 musste sogar einer ausgetauscht werden. Judas war am Ende nicht mehr dabei, ist von Matthias ersetzt worden und das war kein Problem, das ist alles machbar. Aber einen einzigen Stein aus dem Fundament, den kann ich nicht rauslösen und zwar den Eckstein. Das habt ihr gesehen. Ich habe den Eckstein gerade rausgezogen, als ich mit Arne gespielt habe, und alles ist zusammengefallen. Und dieser Eckstein der Gemeinde, das ist Jesus. Petrus ist der Fels. Petrus trägt mit, die anderen Apostel auch, aber sie tragen nicht alleine. Die Hauptlast liegt auf dem Eckstein. Die Hauptlast liegt auf Jesus. Man kann die Apostel rausnehmen und die Gemeinde wird trotzdem weiter bestehen. Das Gebäude wird nicht einstürzen, aber den Eckstein, den können wir eben nicht rausnehmen. Trotzdem tragen auch die Apostel Verantwortung. Sie tragen eine schwere Last, denn sie tragen alle anderen Steine, die auf ihnen liegen. Das wird auch geschichtlich immer wieder deutlich, gerade an Petrus, was für eine besondere Rolle er in der Gemeinde gespielt hat. Petrus war derjenige, der die Pfingstpredigt gehalten hat, der zu Buße aufgerufen hat, sodass sich 5000 Menschen für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Petrus war derjenige, der zusammen mit Johannes die Samaritaner in die Gemeinde aufgenommen hat. Petrus war derjenige, der als erster zu den Heiden gegangen ist, um ihnen das Evangelium zu bringen. Das war nicht Paulus, das war Petrus. Petrus hat leitende Verantwortung in der Gemeinde in Jerusalem übernommen, von wo aus die ganze Mission gestartet ist. Petrus war derjenige, bei dem sich selbst Paulus rückversichert hat, ob das, was er von Jesus sagt, auch wirklich das ist, was Jesus gelehrt hat, weil Petrus es einfach besser wusste als Paulus. Also Petrus hat diese herausragende Rolle in der frühen Gemeinde gehabt. Er ist tatsächlich der Fels, aber auf ihm ruht eben nicht die Hauptlast. Die Hauptlast ruht auf Jesus. Und jetzt kommt die große Preisfrage: Was hat das Ganze eigentlich mit uns zu tun? Ja, diese Aufgabe an Petrus, die war einmalig. Die kann nicht weitergegeben werden. Die ist auch nicht auf jemand anderen übertragbar. Also was hat das mit uns zu tun und was hat das mit unserem Thema zu tun? Damit bin ich beim zweiten Punkt, das Baumaterial des Tempels. Und um das deutlich zu machen, was das bedeutet, habe ich noch was mitgebracht. Ich habe hier mal das Fundament der Gemeinde gebaut. Ja, wir haben hier den Eckstein, das ist Jesus, und das Fundament aus den Aposteln und Propheten. Und jetzt liegen hier noch ganz viele Legosteine. Und ich möchte euch einfach mal bitten, ich stelle das jetzt hier auf dem Tisch auf, kommt einfach mal nach vorne, jung, alt, Mann, Frau, ganz egal, nehmt euch einen Stein und baut euch hier in dieses Bauwerk mit ein. Ja, das ist Gemeinde. Ja, genau so soll das funktionieren. Wir sollen uns als lebendige Steine in diesen Bau mit einbauen lassen. Ja, das ist genau das, was wir am Anfang im Epheserbrief gelesen haben. Und Petrus schreibt genau das Gleiche auch nochmal in einem seiner Briefe. In 1. Petrus 2, Vers 5 schreibt er: Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und das von seinem Geist erfüllt ist. Das heißt, Petrus, der Fels, fordert die Christen dazu auf, dass wir uns genauso, wie er es auch getan hat, als Stein zur Verfügung stellen und dass wir uns als lebendige Steine in diesen Bau der Gemeinde einbauen lassen. Und hieran wird sehr schön deutlich, was die Gemeinde so besonders macht. Ja, es ist zu wenig, wenn ich einfach nur zur Gemeinde hingehe. Wenn ich einfach nur hier hingehe und wenn ich passiv bleibe, dann begegne ich Gott nicht in der Art und Weise, in der ich ihm vielleicht begegnen könnte. Wenn ich nur passiv bleibe, dann macht es tatsächlich keinen Unterschied, ob ich hier hinkomme, um die Predigt live zu hören oder ob ich sie später im Internet nachhöre. Dann ist es egal, ob ich hier mit allen zusammen meine 6 oder 7 Lobpreislieder singe oder ob ich zu Hause zur Begleitung von meiner CD singe, ob ich hier meinen Kaffee trinke oder ob ich das zu Hause mit ein paar lieben Freunden tue. Gemeinde wird erst dann zu etwas Besonderem, wenn ich kein Zuschauer bleibe, sondern wenn ich mich einbringe, wenn ich mich durch Jesus in diesen Tempel einbauen lasse. Und damit ist natürlich nicht speziell die EFG Wiedenest gemeint, sondern die weltweite Gemeinde Gottes. Das heißt, jeder von uns ist dazu aufgerufen, an der Stelle, an der er ist, ein Petrus zu sein. Ja, weil jeder Christ von anderen getragen wird. Das sehen wir hier in dieser Mauer sehr schön. Jeder wird von anderen getragen und jeder trägt andere. Und auch die, die jetzt hier oben sind, die bleiben ja nicht hier oben. Ja, der Bau ist dynamisch, da wird immer weiter dran gebaut, da wird angebaut, umgebaut, renoviert, restauriert, sodass die, die jetzt hier oben sind, auch weiter nach unten rutschen werden, weil neue Steine hinzukommen, die dann auch in die Gemeinde integriert werden müssen. Und das ist eigentlich die Botschaft, die ich euch heute mit der Predigt vermitteln möchte. Ich weiß nicht, wo ihr steht. Vielleicht seid ihr an der Stelle, an der Gott euch eingesetzt hat, schon längst als Stein im Einsatz. Ja, das ist super. Dann macht weiter so. Vielleicht möchtest du das gerne noch mal bekräftigen und Jesus sagen, jawohl, ich bin ein Stein und ich möchte mich von dir gebrauchen lassen, da wo du mich haben möchtest. Denn das kann ja auch sein, dass Jesus dich eben an der einen Stelle rausnimmt und an einer anderen Stelle wieder einbaut. Das ist ja auch möglich. Vielleicht bist du als Stein auch noch sehr weit oben und hast noch keine richtige Rolle, keine wirkliche Verantwortung. Aber du möchtest jetzt Verantwortung übernehmen, dann kannst du Jesus das sagen. Vielleicht bist du auch noch gar kein Stein, aber du möchtest dich jetzt von Jesus in diesen Bau integrieren lassen, dann kannst du Jesus das auch sagen. Vielleicht geht es dir aber auch ganz anders. Vielleicht denkst du jetzt gerade, das klingt ja alles schön und gut, aber mich kann Gott überhaupt nicht gebrauchen. Ich bin noch überhaupt nicht fertig, ich bin noch gar nicht so weit, das zu machen. Damit komme ich zum letzten Punkt, nämlich die Qualität des Baumaterials. Ich möchte jetzt noch eine Begebenheit aus dem Leben von Petrus vorlesen. Und das Besondere daran ist, dass das direkt im Anschluss an dieses große Bekenntnis passiert. Das muss man, glaube ich, dazu sagen, denn sonst würde man das nicht unbedingt vermuten. Also nochmal aus Matthäus 16, diesmal die Verse 21 bis 23. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals, Herr, sagte er, auf keinen Fall darf sowas mit dir geschehen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie schnell hier die Stimmung kippt. Ja, von einem Extrem ins andere. Gerade war Petrus noch der Fels, jetzt ist er der Teufel. Ja, gerade noch das Fundament, jetzt der Zweifler. Das, was Jesus hier zu seinen Jüngern sagt, das bekommt der Petrus einfach nicht zusammen. Das übersteigt seinen Horizont. Und hier wird deutlich, der Petrus hat ein ganz gewaltiges Problem, nämlich die Messias-Erwartung der damaligen Zeit. Die Leute hatten Scheuklappen auf, die hatten ganz klare Vorstellungen, wer der Messias ist und was der Messias tun soll. Und der Petrus, der hat hier eine ganz einfache Gleichung, die dem Ganzen zugrunde liegt. Wenn Jesus der Messias ist, dann ist es unmöglich, dass er leidet und stirbt. Denn der Messias leidet nicht und ganz besonders stirbt er nicht. Und im Umkehrschluss heißt das, wenn Jesus tatsächlich leidet und stirbt, dann kann er eigentlich nicht der Messias sein. Das heißt, an dieser Stelle wird Petrus auch wieder zum Zweifler, der das, was er gerade eben noch so freudig bekannt hat, dann doch wieder in Frage stellt. Aber Jesus hat Geduld mit Petrus. Er fährt ihm zunächst mal ziemlich unfreundlich über den Mund, indem er ihn als Teufel bezeichnet, aber das muss er tun, weil der Teufel in Gestalt von Petrus versucht, Jesus jetzt nochmal vom rechten Weg abzubringen. Und diesen Angriff, den muss Jesus jetzt erstmal abwehren, aber dann ist er sofort wieder für Petrus da. Geh hinter mich, Petrus, fordert Jesus ihn auf. Ja, das heißt, folge mir weiter nach, gib jetzt nicht auf. Ich verspreche dir, dass du das eines Tages alles verstehen wirst, auch wenn du dir das jetzt noch nicht vorstellen kannst. Denn es dauert lange, bis Petrus das verstanden hat. Es dauert bis zum Schluss. So wirklich verstanden hat Petrus das erst nach der Auferstehung, aber er wird es verstehen. Ich möchte Petrus hier keinen Vorwurf machen für sein Verhalten, für sein Denken. Wenn wir ehrlich sind, fällt es uns doch auch schwer, das zu verstehen. Ja, in dieser scheinbaren Niederlage den größten Sieg zu sehen, das ist schon irgendwie paradox, diese göttliche Logik. Und ich denke, dass wir alle schon an unserem Glauben gezweifelt haben. Vielleicht sind wir auch schon an unserem Glauben verzweifelt, weil wir uns die Frage gestellt haben, wie passt denn das alles zusammen? Warum läuft denn so viel schief in der Welt? Warum läuft so viel schief in meinem Leben, wenn es doch Gott gibt, wenn ich doch mit Gott unterwegs bin? Und Petrus zweifelt hier auch und das so kurz nach seinem großen Bekenntnis. Ja, aber auch in dieser Situation ist Jesus für ihn da. Jesus steht zu Petrus, Jesus hält an ihm fest, er nimmt das, was er gerade zu Petrus gesagt hat, nicht wieder zurück. Petrus ist immer noch der Fels, auch wenn der Fels im Moment gerade nicht dazu taugt, dass man Gemeinde auf ihm bauen kann. Auch wenn der Fels im Moment eher Hindernis ist, eher Stolperstein als Fundament. Petrus bleibt der Fels und Jesus lädt ihn dazu ein, den Weg mit ihm weiterzugehen, noch mehr zu lernen, damit Jesus Petrus Stück für Stück in den Mann verwandeln kann, als den Jesus ihn jetzt schon sieht. Und genauso wie Jesus mit Petrus umgeht, genauso geht er auch mit uns um. Herr Petrus kommt dieser Aufforderung von Jesus nach. Er bleibt in dieser Lebens- und Charakterschule von Jesus, auch wenn er eben vieles noch nicht versteht. Und wenn wir jetzt das Bild von den Steinen nochmal aufgreifen, der Petrus, der hat als so ein Stein angefangen. Und dann wird er später als so ein Stein in die Gemeinde eingebaut. Und der Weg von der Form zu der Form, der ist lang und der ist schmerzhaft. Ja, hier muss viel dran rumgehämmert und rumgeklopft werden, um die vielen störenden Ecken und Kanten abzumachen, um zu dieser Form zu gelangen, die dann letzten Endes für den Bau gebraucht wird. Ja, und das möchte ich euch einfach weitergeben. Macht euch das immer wieder bewusst, gerade dann, wenn ihr Dinge in eurem Leben nicht versteht. Gerade dann, wenn ihr vielleicht auch Dinge erlebt, die schmerzhaft sind. Ihr seid mittendrin in dieser Umwandlung, ihr seid mittendrin, in diese Form umgewandelt zu werden. Und ich denke, dass das auch die besondere Art der Begegnung ist, die wir in der Gemeinde haben. Dass wir nämlich erleben dürfen, dass Gott an mir arbeitet. Gott arbeitet an mir, um mich in diese Form zu bringen, damit er mich in die Gemeinde einbauen kann. Und das erlebe ich nicht, wenn ich einfach nur zur Gemeinde hingehe. Das erlebe ich nur dann, wenn ich wirklich ein aktiver Teil der Gemeinde werde. Und das ist eigentlich das, was ich mir wünsche, dass ihr das aus der Predigt mitnehmt. Lasst Jesus an euch arbeiten und glaubt nicht, dass ihr schon fertig seid. Keiner von uns ist fertig. Gott ist immer noch am Werk und es ist wichtig, dass wir es ihm immer wieder neu erlauben, dass er an uns arbeiten darf. Denn nur so können wir unseren Platz finden in der Gemeinde, den er für uns vorgesehen hat. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.